Das Ziel der Schule. Die Schule ist in erster Linie eine gesellschaftliche Institution. Sie hat den Auftrag, Kinder, die zusammenpassen, miteinander in Berührung zu bringen. Sie sorgt dafür, dem einen Kind die Gelegenheit zu geben, den Fortschritt des anderen zu sehen. Sie lehrt die Kinder, den Unterschied zwischen den Naturen zu verstehen und verleiht ihnen dadurch die Fähigkeit, später Freude aus dem Zusammensein mit Menschen zu ziehen. Bis auf ganz wenige Ausnahmen sind alle Kinder gesellig veranlagt. Ja, man kann sie fast schon vergnügungssüchtig nennen. Ein zweijähriges Kind kann im Besitz des ausgeprägtesten Sinns für Geselligkeit sein. Es kann doch noch nicht richtig sprechen, liebt es aber, alle Familienmitglieder im Kreis um sich zu versammeln, während sie selbst mittendrin mit einem Spielzeug auf dem Boden sitzt. Dann blickt es sich mit einem glücklichen Lächeln um, das mehr als Worte es je könnten ausdrückt, dass nun alles so ist, wie es sein soll. Die meisten Eltern haben keine Zeit, in dem Sinne gesellig zu sein, wie das Kind es verlangt. Das Kind fordert, dass man die ganze Aufmerksamkeit seiner Person oder seinem Spiel zuwendet. Befasst man sich nur zur Hälfte mit ihm, wird es unruhig, nervös. Die Schule existiert um des Kindes Willen. Die Schule ist ein Club, der dazu da ist, das Kind zu zerstreuen und zu vergnügen. In der Schule hat man nicht nur seinen besten Freund, sondern auch seine besten Freunde. Man ist nicht länger ausschließlich Vaters- und Mutters Kind. Man hat eine neue Zufluchtsstätte, wo man Schutz und Verständnis finden kann. Man ist festes Mitglied einer Gemeinschaft, die einem so groß vorkommt, dass sie beinahe die ganze Welt erfüllt. Ist man einen Tag lang nicht in der Schule, wird man vermisst. Dieses Gefühl ist für das Kind wunderbar wohltuend. Ist man krank, bekommt man Briefe, Besuche und kleine Geschenke. Es wird gut über einen gesprochen, wenn man nicht da ist. Man wird mit Lachen und Freude begrüßt, wenn man kommt. Und es wird auf Wiedersehen gewinkt, wenn man geht. Man hat sowohl Pflichten als auch Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Man teilt seine Freuden und Sorgen mit anderen. Hat man Geburtstag, freut sich die ganze Schule über die schönen Geschenke und das gute Wetter, oder falls das Wetter schlecht ist, ist die ganze Schule im Namen des Geburtstagskindes beleidigt. Hat man Zahnschmerzen, erkundigt sich die ganze Schule nach dem kranken Zahn. Ist die Mutter eines Kindes krank, versuchen alle, es zu trösten. Hat man etwas richtig Verkehrtes getan, sind alle zur Stelle, um zu helfen und zu versuchen, es wieder gut zu machen. Man borgt sich Bücher voneinander, man borgt sich Gedanken voneinander. War man auf Reisen, erzählt man so lange und breit von all dem Neuen, dass es für die Kameraden ist, als hätten sie die Reise selbst mitgemacht. Und wenn andere auf Reisen gewesen sind, geht es einem auf dieselbe Weise. Neid kennt man nicht, nicht in der guten Schule. Die reichen Kinder nehmen Anteil am Dasein der Armen und umgekehrt. Alle geben und alle erhalten, man vertraut sich einander an, man steckt voller herrlicher, riesengroßer Geheimnisse. Man singt zusammen, hat das Gefühl zu fliegen, während man singt. Man ist verliebt, man liebt. Man wird geliebt. Man wird von den Kameraden gerecht beurteilt und behandelt, viel gerechter als zu Hause. Nun ist es die Pflicht der Lehrer, innerhalb dieser Gemeinschaft, diesem Staat im Staat, möglichst wenig aufdringlich und störend zu wirken. Sie sollen nur hier und da eingreifen und auch nur, wenn es wirklich notwendig ist und selbst da so ruhig wie möglich. Das Kind soll nur lernen, weil es wissbegierig ist. Die Lehrer sollen geschickt versuchen, die ungeheure natürliche Wissbegierde des Kindes in die richtigen Bahnen zu lenken. Jede Aufgabe, die dem Kind gestellt wird, muss so interessant gemacht werden, dass das Kind selbst voller Eifer an die Lösung schreitet. Dadurch und nur dadurch wird die Arbeit zur Freude. Und nur dadurch wird der schreckliche Missbrauch von Zeit und Kraft vermieden, dessen man sich sonst dem Kinde gegenüber schuldig macht. Die Schule hat auch die Aufgabe, den richtigen Genuss des Jetzt zu lehren. Des Jetzt, aus dem das Leben des Kindes besteht. Man erzieht die meisten Kinder, als hätten sie Jahrhunderte zu leben und könnten es sich deshalb erlauben, die ganze Kindheit als Vorbereitung auf dieses lange Leben zu vergeuden. Man ist so gedankenlos und gleichgültig hinsichtlich der Vergeudung von Zeit und Kraft, wo es das Kind betrifft. Niemand scheint zu begreifen, dass jeder einzelne Augenblick in einem Menschenleben seinen eigenen unersetzlichen Wert hat. Einen Augenblick kann man nicht gegen einen anderen eintauschen. Ein verlorener Augenblick ist auf ewig dahin. Man sagt zu dem Kind, sei tüchtig, dann kannst du etwas und weißt etwas, wenn du groß bist. Erstens, was geht das Kind die Zukunft an? Das Kind tut sich schon schwer, an den morgigen Tag zu denken, geschweige denn an einen Tag in vielen Jahren. Zweitens, wer weiß, ob das Kind lebt, bis es groß ist, und was hat es dann davon gehabt? Es kommt mitunter auch vor, dass ein Kind in den frühen Jahren munter und sorglos ist und dass es aus äußeren oder inneren Ursachen im Alter von ungefähr 18 melancholisch wird. Hat man die ersten 18 Jahre darauf verwendet, es auf die herrliche Zeit vorzubereiten, die kommen wird, wer ersetzt dem Kind dann die verpassten Freuden, die es hätte haben können? Man lässt die Kinder im Allgemeinen in einer Art Kriegsvorbereitung leben, lässt sie sich unaufhörlich für einen kostbaren Krieg rüsten, der vielleicht überhaupt nicht kommt. Die Kindheit könnte und sollte wie eine tausendfarbige goldene Regenbogenbrücke zwischen Sonne, Mond und Sternen sein. Und diese Zeit opfert man als Mittel zum Zweck, während sie in sich selbst das höchste und schönste Ziel ist. Man zwingt die Kinder gegen ihre Natur dazu, in der Zukunft zu leben, zwingt sie dem nächsten Augenblick nachzujagen, als wäre er ein Schmetterling, den es gerade zu fangen gilt. Man zwingt sie von ihrem rechtmäßigen Eigentum und Spielzeug wegzueilen, dem Goldenen, dem Guten jetzt. Alles gegenüber dem Kind sind Versprechen und Drohungen. Wenn und wann. Der anmutige, duftende Augenblick wird wie ein Brandopfer auf den Altar des morgigen Tages geworfen. Man lässt das Kind eine Landstraße entlang eilen, zu deren beiden Seiten es liebliche Felder gibt und Wiesen, um Am Wegesrand stehen Blumen dicht an dicht. Die Äcker sind von schattenerfüllten Wäldern umgeben. Die Sonne scheint, die Vögel singen. Das Kind wird angetrieben. Beeil dich, beeil dich! Warum? Weil vielleicht dort in der Ferne, wo der Horizont Himmel und Erde zusammenbringt, weil vielleicht dort ein laubreicher Baum ist, eine blühende Wiese. Und das Kind eilt weiter. Gutgläubig lässt es sich antreiben. Es ahnt ja nicht, dass mit jedem Schritt auch der Horizont einen Schritt weiter in die Ferne rückt. Die Zukunft wird immer Zukunft sein. Heute ist heute und heute kehrt nie mehr zurück. Selbst wenn die Menschheit Millionen von Jahren alt würde. Deshalb sollte dem Kind erlaubt sein, den heutigen Tag zu leben und zu genießen, das Jetzt, das heilige Jetzt. Deshalb soll jetzt, soll heute seine Wissbegier gestillt werden. Deshalb soll es sich freuen und seine Freunde erfreuen. Deshalb soll es jeden einzelnen Augenblick leben und sich ausruhen. Deshalb soll es die Freude der Arbeit gerade heute, gerade jetzt erkennen. Nicht um der Zukunft willen, sondern um des Jetzt willen. Das bedeuten 1000 Kronen für das Kind, die es auf die Bank bringen darf, bis es groß ist, im Verhältnis zu den 10 Öre, von denen es sich heute eine Tonpfeife kaufen kann, um mit ihr Seifenblasen zu machen. Früh und spät soll das Kind sich das Glück einprägen, das darin besteht, den Augenblick zu besitzen und zu genießen. Aber es soll auch verstehen, den Genuss zu schätzen und jeden Augenblick mit Respekt behandeln, als einen Wert, als ein Geschenk. Jeder Augenblick des Tages kann für das Kind ein Glied in einer Kette von Festtagen sein. Doch wenn das Kind von Augenblick zu Augenblick getrieben wird, dann wird diese Kette unterbrochen. Dann liegen die Glieder verstreut und sind zu nichts Nutze. Das Kind soll diesen Gedanken empfinden, selbst wenn es ihn nicht in Worten ausdrückt, selbst wenn es halbwegs unbewusst ist. Heute will ich arbeiten, heute will ich spielen, denn den heutigen Tag kann ich nie zurückbekommen. Und sollte ich auch heute Nacht sterben, so habe ich doch einen herrlichen Tag mit Sonne und Regen gehabt und so habe ich doch meine Gedanken unter dem Himmel fliegen lassen, wie große Vogelschwärme. Heute ist heute, deshalb will ich leben. Es ist die Natur des Kindes, im Augenblick zu leben. Erlaubt man ihm, seiner Natur zu folgen, dann fühlt es sich leicht wie eine Flocke. Legt man jedoch die Verantwortung für das Morgen auf seine zarten Schultern, dann scheuert das Joch in blutige Striemen. Das Gewissen des Kindes ist so fein und empfindsam, dass eine Feder von Schuldbewusstsein so viel wiegt wie ein Eisblock für einen Erwachsenen. Man erfüllt die Kinderseele mit Zweifel und Angst und Sorge und dann sagt man, geh hinaus und spiele und sei vergnügt. Das Kind kann nur vergnügt sein, wenn man ihm die Freiheit gibt, sich auf den Schwingen der Freude emporzuheben. Mit Bleigewichten aus Pflicht und Verantwortung kann es sich nicht ein Zoll von der Erde aufschwingen. Die Schule vermag dem Kind eine anhaltende und durchgehende Kette von glücklichen Augenblicken zu schenken. Das arme Kind, das ihm zu Hause nur Schmutz und Elend sieht, sollte in der Schule so viele glückliche Augenblicke erleben, dass es sich nicht nur schadlos hält, sondern auch einen Überschuss an Freude hat, den es mit nach Hause bringen und mit dem es versuchen kann, einige der dunklen Wolken am Himmel zu vertreiben. Deshalb ist die Schule für das arme Kind und für das Kind, das unter traurigen Bedingungen lebt, von noch viel größerer Bedeutung als für das wohlhabende Kind mit einem hellen Zuhause. Ursprünglich wurde die Schule eingerichtet, um den Kindern Wissen zu vermitteln. Nun ist Wissen natürlich ein Gut, das zwar ein Gut, das große Zinsen bringen kann, wenn es in vernünftiger Weise angebracht wird. Aber das moderne Ziel, das eine gute Schule hat, nämlich die Kinder mit Freude zu erfüllen, ist doch von ungleich größerer Bedeutung. Eltern und Lehrer haben einen gewissen Hang, Kinder wie Zierpflanzen zu behandeln, die man nach Belieben in Kugel- und Pyramidenform zurechtstutzen kann. Das riecht sich. Entweder für die Eltern oder für die Kinder oder für beide. Ein kleines Mädchen aus einer wohlhabenden Familie hatte eine wahre Leidenschaft dafür, barfuß zu gehen, Kartoffeln zu essen, die in Asche gebacken waren, und mit Bauernkindern zu spielen. Der Vater war Gutsbesitzer. Da sie ihre minderwertigen Neigungen nicht unterdrücken konnte, sandte er sie in ein strenges Pensionat nach Dresden. Dort sollte sie dazu erzogen werden, eine Dame zu sein. Sie starb, als sie 15 Jahre alt war. Am Sterbebett fantasierte sie von den Kindern im Dorf und davon, wieder barfuß zu gehen. Man hat dir schließlich versprochen, wenn du groß bist, kannst du tun, was du willst und dir deinen Umgang selbst aussuchen. Ihre armen 15 Jahre wurden zu einem einzigen langen Leidensweg. Für die meisten Kinder ist die Kindheit ein Hindernislauf, bei dem die Barrieren so hoch sind, dass man sie nicht überwinden kann. Sobald das Kind einen Wunsch äußert, türmen sich Schwierigkeiten auf. Die Erwachsenen versuchen für gewöhnlich nicht einmal Gründe anzugeben oder es dem Kind verständlich zu machen, warum dies oder jenes, das sich so oft ausgezeichnet machen ließe, nicht passieren kann. Die meisten begnügen sich mit ihrem Machtwort. Du darfst das nicht. Ich verbiete dir, das zu tun. Die Schule hat das segensreiche Vorrecht, den Kindern so einiges zu erlauben, was das Zuhause verbieten würde. Und die Schule kann dies tun, ohne in Konflikt mit dem Zuhause zu kommen. Die Schule gibt keine Steine für Brot.